Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Mikros Dynamis. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Schmidt. Mich persönlich freut es sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Programm. Wir möchten Ihnen heute eine Audioaufnahme eines Vortrags präsentieren. Diesen Vortrag hielt Mirna Stieler in der Begegnungsstätte Kleine Synagoge in Erfurt. Mikros Dynamis war für Sie vor Ort. Diesen Vortrag durften wir exklusiv für das Freie Radio aufzeichnen. Das Thema dieses Vortrags war Synagogenbau in Deutschland nach der Shoah. Zwei Synagogenneubauten wurden aus kunsthistorischer und architektonischer Sicht untersucht. In der sogenannten Reichskristallnacht im November 1938 wurden ungezählte Synagogen in NS-Deutschland in Brand gesetzt. Die Nazis wollten alle Zeugnisse jüdischen Lebens in Deutschland auslöschen. Das ist ihnen zum Glück nicht gelungen. Gott sei Dank, nach dem Ende der NS-Gewaltherrschaft entstanden in Deutschland neue jüdische Gemeinden und es wurden wieder Synagogen gebaut. Doch welches Aussehen hatten diese Sakralbauten vor und nach dem Terrorregime der Nazis in Deutschland? Wie war das politische Klima in Bezug auf das Judentum und auf den Synagogenneubau im geteilten Deutschland? Wo liegen die Wurzeln der Synagogenarchitektur und wie verhält es sich mit der individuellen Entwicklung dieser Architektur? Hören Sie hierzu Frau Mirna Stieler und ihren Vortrag Synagogenbau in Deutschland nach der Shoah. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Im Hinblick auf den Synagogenbau oder auf die beiden Synagogenbauten kann demnach ausgesagt werden, dass die Frage nach den gesellschaftlich-historischen bzw. gegenwärtigen Konflikten auch an diesen Bauwerken der Nachkriegszeit abgelesen werden kann und demnach nicht nur historischen Synagogenbau des Mittelalters und der Neuzeit vorbehalten ist. Also wir haben auch nach 1945 weiterhin Synagogen, die man als architektonische Seismographen für politische und gesellschaftliche Verhältnisse bezeichnen könnte. Die Architektur der Synagogen nach 1945 kann auch als eine Metapher für die Stellung und die ambivalente Geschichte der jüdischen Gemeinden in Erfurt und Trier verstanden werden und zeigt deutlich den Umgang mit den Überlebenden der Shoah in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Sowohl in Erfurt als auch in Trier findet eine Anknüpfung an die Tradition der jeweiligen Orte und Gemeinden nicht durch die gewählte Gestalt der Synagogen statt, die nicht an die Baugestalt der zerstörten Vorgängerbauten erinnern. Also wir hatten ja in Erfurt den imposanten Bau mit den Kuppeln und in Trier eben diesen Bau, der eben diese neoromanischen Stilelemente in sich vereinte und die heutigen Synagogen erinnern eben nicht mehr daran. In Erfurt wird diese Anknüpfung durch den Bauplatz geschaffen, der derselbe ist, wo auch die Synagoge bis 1938 bestanden hat. Und in Trier wird diese Anknüpfung geschaffen, indem dieses Mauerwerk aus hammerechten Sandstein besteht, welcher aber auch zu Teilen aus dem Abbruch der Ruine der Vorgängersynagoge ergänzt wurde.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Die Neugier und das wissenschaftliche Interesse von Mirna Stieler ermöglicht uns anhand ihres Vortrags einen Blick zu werfen auf zwei Synagogenneubauten. 1952 wurde in Erfurt in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik die neue Synagoge geweiht. Und auch in den 1950er Jahren entstand in Trier in Rheinland-Pfalz, also in der Bundesrepublik Deutschland, eine neue Synagoge. Dieser Vortrag ist deshalb besonders, weil die Referentin sich des Themas Synagogenneubau Ost und West sozusagen angenommen hat. In Thüringen in der DDR wurden seit 66 Jahren zur Synagoge in der Landeshauptstadt Erfurt keine wissenschaftlichen Untersuchungen unternommen. Die Referentin Mirna Stieler hat an der Humboldt-Universität zu Berlin Kunstgeschichte studiert. Anhand der Beispiele der Synagogen in Erfurt und Trier widmet sich Frau Mirna Stieler dem Thema des Synagogenbaus nach der Herrschaft des Nationalsozialismus.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass insbesondere die Synagoge in Trier als Beispiel für die Tendenz des Synagogenbaus steht, die jüdische Gotteshäuser als souveräne und autonome Bauten im Stadtzentrum sichtbar macht. Und dementsprechend wird hier der jüdischen Gemeinde mit der Synagoge in Trier ein Platz in der Gesellschaft zugewiesen, sodass der Bau eine beispielhafte Stellung im Hinblick auf die Entwicklung des Synagogenbaus im 21. Jahrhundert einnimmt. Der Synagogenbau war vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten im Begriff, den Weg in die Moderne einzuschlagen, also wie wir an der Synagoge auch in Plauen sehen konnten. Und der Neubau in Trier knüpft auch weiter an dieser Tradition an. Also er versucht, die Entwicklung des Synagogenbaus des frühen 20. Jahrhunderts fortzuführen. Diese Tendenz kann hingegen nicht an der Synagoge in Erfurt abgelesen werden, da hier die Entwicklung des neuen Bauens auch vermutlich im Sinne der 16 Grundsätze des Städtebaus des Sozialismus, also man hatte 16 Grundsätze geschaffen, wie Städte in der DDR auszusehen hatten. Und die wandten sich insbesondere vom internationalen Stil ab und dieser sollte auch aus dem Stadtbild verdrängt werden. Vielmehr scheint hier weiterhin eine Art Repression des jüdischen Glaubens und dessen Ausprägung im baukulturellen Sinne stattzufinden. Insgesamt war die jüdische Bevölkerung bis 1989 von einer sehr unterschiedlichen Entwicklung in beiden deutschen Staaten geprägt, sodass beim Fall der Mauer rund 30.000 jüdische Gemeindemitglieder in der BRD kaum 350 Mitgliedern in der DDR gegenüberstanden. Von ausländischen Beobachtern wird Deutschland heutzutage größtenteils eine gelungene Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in Form von Gedenkstättenarbeit attestiert. Tatsächlich ist es aber so, dass mit Rückblick auf die unmittelbaren Nachkriegsjahre ausgesagt werden kann, dass das Interesse an einer kritischen Auseinandersetzung, insbesondere in der Bundesrepublik, bis in die 70er Jahre eher die Ausnahme darstellte.
Wer sich näher mit der Architektur beschäftigt, der kann aus der äußeren Form von Bauten Rückschlüsse sowohl auf die Wünsche des Bauherrn als auch auf Restriktionen ziehen. Gesellschaftlich, historische als auch gegenwärtige Konflikte manifestieren sich in Stein und Beton und die Synagogen werden zu architektonischen Seismographen für politische und gesellschaftliche Verhältnisse. Die nach 1945 gebauten Synagogen spiegeln den Umgang der jüdischen Gemeinden mit ihrem Schicksal während der NS-Herrschaft und auch nach Kriegsende wider. In Erfurt musste sich zudem die Architektur der wenige Jahre nach Kriegsende errichteten Synagoge den 16 Grundsätzen des Städtebaus des Sozialismus anpassen. Kurz vor der Wende 1989 lebten in der DDR ca. 350 Menschen jüdischen Glaubens. In der Bundesrepublik hingegen lebten zur gleichen Zeit 30.000 jüdische Gemeindemitglieder.
Der Neubau der Synagoge in Trier entstand 12 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und wird in der Literatur oft als Symbol der Versöhnung beschrieben. Dementsprechend kann vermutet werden, dass der Bau die jüdische Identität der Nachkriegszeit repräsentiert, die zum einen auf Zuversicht und Hoffnung, auf ein Leben in Sicherheit repräsentiert, in dem der Leitsatz, wer baut, der will bleiben, auch das Gotteshaus der jüdischen Gemeinde in ihrer alten Heimat errichtet wurde und demnach das Fundament auch ihrer erneuten Ansiedlung in Deutschland darstellt. Zum anderen war dieser Zeitabschnitt aber weiterhin von Misstrauen und Vorbehalten geprägt, was eben auch an der Architektur abgelesen werden kann. Wie ich eben meinte, dass eben durch dieses Mauerwerk auch diese Interpretation gemacht werden kann, dass dies eher ein Schutzmantel ist, der das Innere vor dem Äußeren zu schützen scheint. Die Wiedergutmachungspolitik sowie die Verbindung von Erinnerung und Demokratie nahmen in der ehemaligen DDR einen grundlegend anderen Stellenwert ein, als es in Westdeutschland der Fall war. So wurde bereits in den 1950er Jahren ein Kuratorium für den Aufbau nationaler Gedenkstätten gebildet, sodass 1958 die nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald eröffnet werden konnte. Damit wurden die Spuren der NS-Geschichte konserviert, aber hingegen im Sinne der SED-Ideologie überformt. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass Buchenwald damals größtenteils als ein Mahnmal gegen den Faschismus sowie für den kommunistischen Widerstand eingerichtet wurde und die Judenverfolgung dort weitestgehend marginalisiert wurde. Trotz alledem bleibt zu betonen, dass in der BRD bis zur Wiedervereinigung nichts gab, das mit den Gedenkstätten der DDR vergleichbar gewesen wäre. Und mit Rückblick auf diese Entwicklung erscheint der Neubau der Synagoge in Erfurt scheint sehr bemerkenswert, da er mit einer Eiszeit zwischen DDR und den jüdischen Mitbürgern zusammenfiel. Dies kann insbesondere auch an der Ausführung der Synagoge und der damit einhergehenden Repression des jüdischen Glaubens in der DDR abgelesen werden. So kann die Synagoge in Erfurt vielmehr als Kompromiss angesehen werden, der der jüdischen Gemeinde zwar eine erneute Ansiedlung ermöglichte, jedoch die Unterdrückung einer ausgeprägten Sakralarchitektur und des jüdischen Glaubens anstrebte. Von den Spuren des Völkermordes ist sowohl an der Synagoge in Trier als auch in Erfurt auf den ersten Blick kaum etwas zu erkennen. Dies mag zum einen daran liegen, dass die Erinnerungen und Ängste der Opfer zu quälend gewesen sind, um ihnen baukünstlerischen Ausdruck zu verleihen. Demnach wird die Synagogenarchitektur nach 1945 oft als Architektur der Neutralität und des Schweigens bezeichnet. Beiden Gotteshäusern kann ein symbolischer Charakter zugeschrieben werden, in dem diese als Zeugnisse oder als Zeugnisse jüdischen Glaubens in Deutschland gelten. Dem Leitsatz, wer ein Haus baut, will bleiben folgen, stehen die Synagogen nach 1945 demnach nicht nur als ein Ausdruck eines unterschiedlichen architektonischen Verständnisses in BRD und DDR, sondern auch als Zeugnis jüdischen Lebens in Deutschland nach der Shoah.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland geteilt. Im Nordosten des Landes, in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, gab es nur einen einzigen Synagogenneubau, und zwar in Erfurt. Die Stadt Erfurt wurde 742 urkundlich erwähnt. Heute leben in Erfurt ca. 205.000 Menschen. In Trier, die Stadt liegt an der Mosel in Rheinland-Pfalz, leben derzeit ca. 115.000 Menschen. Archäologischen Funden zufolge soll bereits im 4. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde in Trier ansässig gewesen sein. Das ist zusammen mit Köln und Mainz vermutlich der Ort auf deutschem Gebiet, in dem sich Juden am frühesten niederließen. Wer ein Haus baut, will bleiben, und wer bleiben will, erhofft sich Sicherheit. In den 1950er und 60er Jahren galt dieser Leitsatz für diejenigen jüdischen Gemeinden, die sich für einen Synagogenneubau in Deutschland entschieden. Die Gemeindemitglieder waren zum Teil Menschen, die aus den Konzentrationslagern zurückgekehrt sind. Sie haben diese Konzentrationslager überlebt. Doch leider stießen eben genau diese Menschen vielerorts erneut auf Antisemitismus und rassistische Denkmuster, die in vielen Köpfen sowohl in der BRD als auch in der DDR herumflatterten. Im Sommer 1952 wurde eine neue Synagoge mit staatlichen Mitteln der DDR am Karthäuserring, dem heutigen Juri-Gagarin-Ring in Erfurt, eingeweiht. Ohne Kompromisse mit den damaligen Machthabern wäre der Bau nicht möglich gewesen. Es entstand ein äußerst schlichtes Gebäude, nur ein Davidstern und hebräische Schriftzeichen lassen dieses Gebäude überhaupt als Synagoge sichtbar werden. Und trotzdem ist diese Synagoge etwas ganz Besonderes. Es ist der einzige Neubau einer Synagoge in der DDR. In Trier in Rheinland-Pfalz steht die 1956 gebaute Synagoge in einer hervorgerückten Lage im Stadtkern. Sie steht frei auf einem großen Grundstück und beansprucht diesen souverän für sich. Jedoch hat diese Synagoge in Trier nur winzige Fenster, die zudem mit schusssicherer Verglasung ausgestattet sind. Ihre Fassade aus geschlossenem Mauerwerk bietet sozusagen einen Schutzmantel. Das Innere soll geschützt werden, der jüdische Glaube und seine Anhänger. Wer ein Haus baut, will bleiben. Und wer bleiben will, erhofft sich Sicherheit. Das war heute der zweite und letzte Teil des Vortrags von Frau Mirna Stieler zum Thema Synagogenbau in Deutschland nach der Shoah. Bei uns im Sprachlabor Mikros Dynamis geht es an dieser Stelle mit dem Thema Erschaffung der Erde weiter. Paul Mattes hat sich darüber Gedanken gemacht, warum es wichtig ist, sich mit dem Thema Schöpfung auseinanderzusetzen und warum es auch wichtig ist, einen klaren biblischen Standpunkt bezüglich der Schöpfung zu vertreten. Nach einem kurzen Werbeblock hören Sie die Ausführungen von Paul Mattes zu diesem kontrovers diskutierten Thema. Als Sprecherin ist heute Jennifer Thiessen wieder dabei. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Sie zweifeln daran? Bekommen Sie eine neue Sicht auf die Entstehungsgeschichte der Erde. Kommen Sie zur Kreatikon 2019 und erleben Sie spannende Vorträge internationaler Redner. Eric Hovind, USA, Filmproduzent und Gründer von Creation Today. Dominic Statham, UK, Ingenieur, Buchautor und Mitarbeiter bei Creation Ministries International. Dr. Wolfgang Nestvogel, Theologe, Evangelist und Publizist. Professor Stuart Burgess, Professor für Bionik an der Universität Bristol. Dr. Pekka Reinikinen, Arzt und Mitherausgeber der finnischen Zeitschrift Luominen. Dr. Markus Blietz, Astrophysiker und der Informatiker, Buchautor und international gefragte Redner, Professor außer Dienst Werner Gitt. Kommen auch Sie zur Creaticon 2019 am 1. und 2. November nach Minden. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein besonderes Programm mit Youth Session und herausfordernden Experimenten. Creaticon in Minden, die Konferenz zum Thema Schöpfung am 1. und 2. November 2019. Weitere Informationen im Web oder unter info@creaticon.de. Bild- und Tonübertragung live bei Ihrem Internetradiosender DWG Radio. Warum Schöpfung? Text von Paul Mattes.
Warum Schöpfung? Gibt es nicht wichtigere Themen? Wofür eine Zeitschrift und eine Internetseite zu diesem Thema? Solche Kritik könnte aus zwei Richtungen kommen.
Die eine könnte besagen, dass man doch kein Problem mit Schöpfung habe, dass die Bibel von Deckel zu Deckel wahr sei, demnach auch das biblische Zeugnis über den Beginn des Universums und den Ursprung des Menschen. Daher sollte man sich wichtigeren Fragen im Christentum widmen, wie etwa der Heiligung, der Evangelisation und Mission, dem Gemeindebau. Die andere kritische Denkperspektive könnte besagen, dass die Wissenschaftler diese Frage doch längst geklärt hätten. Urknall und Evolution seien erwiesene Tatsachen. Wir Christen müssten der Realität endlich ins Auge sehen. Gott hat die Welt zwar erschaffen, aber ob es in 6 Tagen oder durch Urknall oder Evolution war, ist zweitrangig. Und wir sollten zu wichtigeren Punkten in der Tagesordnung übergehen. Zum Beispiel, wie sollen wir als Christen in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts leben? Was haben wir den Menschen unserer Zeit noch zu bieten? Was können wir ihnen aus der Bibel eigentlich noch zumuten? Beides geht aber am wirklichen Bedürfnis unserer Zeit vorbei. Weshalb? Weil beide Denkweisen wichtige Aspekte nicht berücksichtigen.
Wer einerseits meint, Schöpfung sei doch sonnenklar und man solle sich wichtigeren Themen widmen, sollte sich fragen, wer garantiert, dass bei mir selbst und meinen Kindern ein vorbehaltloser Glaube an die biblische Wahrheit fortdauert, wenn ich mich nicht aktiv den Herausforderungen und Angriffen meiner Zeit entgegenstelle? Wir sind ja explizit dazu aufgefordert, unseren Glauben verteidigen zu können. 1. Petrus 3, Vers 15. Und gibt es nicht überdies gute biblische Gründe, dem Thema Schöpfung eine gebührende Bedeutung beizumessen?
Wer andererseits meint, Schöpfung sei so zu verstehen, wie der aktuelle Konsens unter Wissenschaftlern es vorgibt, und man solle sich wichtigeren Themen widmen, sollte sich fragen, sind Urknall und Evolution wirklich wissenschaftlich erwiesen und in Stein gemeißelte unanfechtbare Wahrheit, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Hat die Wissenschaft den Kampf gegen den Glauben gewonnen? Oder sind Urknall und Evolution vielleicht doch gar nicht Wissenschaft, sondern ihrerseits hypothetische Denkmodelle, die im Endeffekt auf unbeweisbaren Annahmen beruhen und letztendlich geglaubt werden müssen?
Dieser Artikel soll zeigen, dass das Schöpfungsdogma eine grundlegende biblische Lehre ist und Kompromisse zu Lasten des biblischen Schöpfungsberichts oder gar das Fallenlassen der biblischen Schöpfungslehre weitreichende Folgen für den christlichen Glauben haben.
Maximaler Schaden. Wenn ich den Auftrag hätte, einen Turm zum Einsturz zu bringen und das mit möglichst wenig Aufwand, wie würde ich vorgehen? Ich würde sicher nicht anfangen, das Dach abzutragen oder Löcher in die Wände zu schlagen. Am effektivsten wäre es, das Fundament, auf dem das ganze Gewicht der Bausubstanz ruht, so nachhaltig zu beschädigen, dass der Turm schon allein aufgrund der Beschädigung des Fundaments einstürzt oder aber bei der nächsten größeren Belastung, wie zum Beispiel einen Sturm, das Fundament nachgibt und somit das zerstörerische Ziel erreicht ist. Sicher ist, über kurz oder lang wird der Turm einstürzen, wenn das Fundament bröckelt. Vergleiche Matthäus 7, Vers 27.
Was ist das Fundament der christlichen Lehre? Wo müsste der Feind Gottes, Matthäus 13, Vers 39, angreifen, um seinem Reich Schaden zuzufügen, ja, womöglich den Turm der Wahrheit zum Einsturz zu bringen? Er müsste beim Anfang anfangen. Und wie ist der Anfang definiert? Es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Im Original: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Du, o Herr, hast am Anfang die Erde gegründet. Hebräer Kapitel 1, Vers 10.
Am Anfang steht die Schöpfung durch Gott. Ein Angriff darauf ist also ein direkter Angriff auf Gott selbst. So sollte es nicht verwundern, wenn gerade der Glaube an die Schöpfung des Universums aus dem Nichts und die spezifische Schöpfung der Erde, des Menschen und aller anderen Lebewesen in 6 Tagen vor etwa 6000 Jahren durch den Gott der Bibel massiven Angriffen ausgesetzt ist. Warum ist es dem Feind Gottes denn so wichtig, gerade hier Schaden anzurichten? Hier wird das Fundament gelegt. Wenn wir uns im Folgenden vor Augen führen, was alles mit einem biblischen Verständnis des Schöpfungsberichts zusammenhängt, wird es nachvollziehbar. Sollte hier bei den fundamentalen Wahrheiten ein zerstörerischer Schlag gelingen, ist das ganze christliche Gebäude vom Einsturz bedroht.
Verzerrtes Gottesbild? Das Schöpfungshandeln spiegelt das Wesen Gottes wider. Die erste Art und Weise, wie Gott überhaupt in Erscheinung tritt, wie er sich uns Menschen offenbart, ist die Schöpfung. Und das wird sofort im allerersten Satz der Bibel festgeschrieben. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Die Menschheitsgeschichte beginnt mit Gottes Schöpfung dieser Welt. Bezeichnenderweise endet die Menschheitsgeschichte zukünftig aber auch mit Gottes Schöpfung einer neuen Welt. Offenbarung Kapitel 21, Vers 1, 2 und 5, dem neuen Jerusalem, nachdem die erste Welt vergangen sein wird. Es mag auch überraschend sein, dass die entrückte Gemeinde im Himmel, durch die 24 Ältesten repräsentiert, zuallererst Gott dafür loben wird, dass er alles erschaffen hat. Offenbarung Kapitel 4, Vers 11, und nicht etwa für das Erlösungswerk oder die Gemeinde.
Wenn die Heilige Schrift die Autorität Gottes betonen möchte, dann wird Gott als Schöpfer vorgestellt. Er ist es, dem alle Dinge untertan sind, da er sie erschaffen hat. Vergleiche Jeremia 10, 12, Jeremia 14, 22, Jesaja 40, Verse 12, 21, 22, 26 und 28, Jesaja Kapitel 45, Vers 18, Psalm 33, Vers 69.
Bei der Kindererziehung wollen wir unseren Kindern Gott nahe bringen. Das tun wir häufig durch die Schöpfung. Wer hat den Marienkäfer gemacht? Woher kommen die Menschen? Fragen wir sie, und das können die Kinder gut verstehen und beantworten. Das hat Gott gemacht. Gott kann alles. Gott hat auch mich gemacht und kennt und liebt mich. Wenn die Kinder hier schon keine eindeutigen Antworten bekommen, ist es womöglich enorm schwierig, beim Heranwachsen ein biblisches Gottesbild aufzubauen. Wenn wir Gottes Wesen erkennen wollen, dürfen wir ihn als Schöpfer nicht unterbetonen. Die Vernachlässigung des schöpferischen Wesenszuges Gottes verzerrt das Gottesbild, das die Bibel vorgibt.
Der Mensch ist auf den Schöpfergott angewiesen. Persönliches Gottvertrauen in den Schöpfer durch das Gebet. Der Mensch in seiner Vergänglichkeit und Begrenztheit ist in allen Lebensbereichen von Gott abhängig. Das drückt der gottesfürchtige und damit weise Mensch dadurch aus, dass er sich im Gebet an Gott wendet. untersucht man einige der in der Bibel überlieferten Gebete, denen man eine hohe Wichtigkeit beimessen muss, so stellt man fest, dass Gott häufig als Schöpfer angerufen wird. Das schon angesprochene Gemeindegebet vor dem Thron Gottes in der Ewigkeit, Offenbarung 4, Vers 11, Hiskias Gebet um Gottes Eingreifen bei der Bedrohung durch Serubabel, Jesaja 37, Vers 16, oder Jeremias Bußgebet im Namen des Volkes, Jeremia 14, die Verse 20 bis 22, und sein Gebet um die Wiederherstellung Israels, Jeremia 32, Vers 17, sowie das Bußgebet der Leviten im Namen der aus Babylon zurückgekehrten Juden nach der Verlesung des Gesetzes, Nehemia 9, Vers 6. Diese Gebete bezeugen, dass Menschen in Demut Gott nahen, indem sie ihn als Schöpfer ansprechen. Vergleiche Jakobus 4, Vers 6b. Gott erkennt die Abhängigkeit der Betenden und erhört sie.
Allgemeines Gottvertrauen in den Schöpfer im Leid. Eng mit dem Aspekt des Gebets verknüpft ist auch das allgemeine Gottvertrauen. Als Hiob durch ungeheures persönliches Leid gegangen war und die ausführlichen Dialoge mit seinen Freunden ihn nicht aufmuntern konnten, blieb ihm nur noch eine Zuflucht: Gott selbst. Nach allen menschlichen Worten ohne Erkenntnis, Hiob Kapitel 38, Vers 2, tritt Gott als Gesprächspartner auf und führt Hiob durch Demut, Hiob Kapitel 40, Vers 4 und 5 und Kapitel 42, Vers 6, zurück zum Lebensmut. Wie geht Gott vor? Er verwendet 121 Verse, fast vier ganze Kapitel, um seine Schöpfermacht in den unterschiedlichsten Bereichen der Natur in Form von Fragen zu demonstrieren. Das überzeugt Hiob. Er erkennt, dass Gott alles vermag, Hiob Kapitel 42, Vers 2, und dass alle seine Einwände, Kapitel 42, Vers 3, gegen Gottes Führungen in seinem Leben nichtig sind. Denn Gott ist so groß und allmächtig, dass er genau weiß, was er tut. Hiobs Gottesbild war zu klein. Kapitel 42, Vers 5.
Nun, da er weiß, wie Gott wirklich ist, fühlt er sich schuldig und bekennt Herzensrebellion gegen Gott und tut Buße in Staub und Asche. Bedenken wir, Hiob ist immer noch genauso krank wie vorher. Die scheinbar ungerechte Wucht des Leids, die ihn als Individuum getroffen hat, ist nach wie vor gegenwärtig. Aber der Blick auf das Wesen Gottes als Schöpfer verändert seinen Blick auf seine eigene Situation drastisch. Er schöpft unendliches Gottvertrauen und demütigt sich total. Das kann jedem von uns, der durch ein Leidenstal geht, eine Lehre sein. Durch die Betrachtung der Schöpfung und damit Erkenntnis des Schöpfers kann man Hiobs Botschaften aushalten. Bei Hiob gab es eine glückliche Wende. Er wurde mehr als wiederhergestellt, so dass er sein Leid verarbeiten konnte und alt und lebenssatt sterben durfte. Vergleiche Hiob 42, Vers 17.
Auch der leiderprobte Petrus stößt im Neuen Testament in dasselbe Horn, wenn er die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ermuntert, dass sie ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 19.
Kollektives Gottvertrauen in den Schöpfer als Volk Israel. Nicht nur das persönliche, sondern auch das kollektive Gottvertrauen des ganzen Volkes Israel ist an das Wesen Gottes als Schöpfer geknüpft. Im Buch des Propheten Jeremia spricht Gott selbst, der als derjenige vorgestellt wird, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat und die Ordnungen des Mondes und der Sterne zu leuchten bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Jeremia 31, die Verse 35 und 36. Der ewige Bund Gottes mit dem jüdischen Volk, der auch bis in unsere Zeit hineinreicht, wird von der Schöpfung her begründet. Unsere Position zum Volk Israel hängt auch mit unserem Schöpfungsverständnis zusammen.
Globales Gottvertrauen in den Schöpfer in der Weltmission. Will man schließlich allen Nationen den Gott der Bibel bekannt machen und durch Missionen auch die Heiden zum Gottvertrauen ermutigen, kommt man an der Schöpfung nicht vorbei. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird den Heidenvölkern beim ersten Kontakt Gott zuallererst als der Schöpfer vorgestellt. Jeremia ruft die Juden im babylonischen Exil sehr eloquent zur Evangelisation der Heiden auf. So sollt ihr nun zu ihnen sagen: Die Götter, welche weder Himmel noch Erde erschaffen haben, sie werden von der Erde und unter dem Himmel verschwinden. Er ist's, der die Erde erschaffen hat durch seine Kraft, der in seiner Weisheit den Weltkreis abgegrenzt hat und mit seinem Verstand den Himmel ausgespannt hat. Jeremia Kapitel 10, Vers 11 und 12. Und in den folgenden Versen führt er Gottes Handeln in der Natur aus, im Gegensatz zu den toten Götzen der Heiden, die Betrug und Schwindel ein lächerliches Machwerk sind. Jakobs Teil, also der biblische Gott, ist nicht wie diese, sondern der Schöpfer des Alls ist er. Jeremia Kapitel 10, Vers 13 bis 16.
Als Paulus etwa 600 Jahre später auf dem Areopag in Athen ein Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott, entdeckt, erklärt er den Heiden seiner Zeit, wen sie da eigentlich verehren. Es ist der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Somit ist auch bei der Weltmission der Schöpfungsgedanke fundamental. Und ich sage an dieser Stelle des Wors Etzat aus dem Sprachlabor Mikros Dynamis. Unsere Sendung geht zu Ende. Sie hörten heute den zweiten Teil des Vortrags von Frau Mirna Stieler zum Thema Synagogenneubau in Deutschland nach der Shoah und danach eine Ausführung von Paul Mattes zu dem Thema Schöpfung und biblische Grundsätze. Wir hoffen doch sehr, dass Sie eine angenehme und gesegnete Zeit mit unserer Produktion verbracht haben. Alexander Schmidt sagt an dieser Stelle auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.